wurden als naiv betitelt, andere wurden als gut angesehen. Ich denke, jetzt liegt es an euch, ob ihr diese Forderungen und dieses Papier annehmen wollt oder nicht. Für Fragen bin ich gerne offen.
Sehr gut. Vielen Dank für die kurze Einführung zum Positionspapier Energie. Bleibt noch kurz da, falls Fragen sind. Ich weiß nicht, habt ihr grundsätzliche Fragen zum Positionspapier Energie? Stelle ich noch eine Frage, und zwar, du hast noch gesagt, eine zentrale Forderung ist, wie gesagt, Atomenergie einzusetzen, wenn es beherrschbar ist. Ist Atomenergie jemals beherrschbar, deiner Meinung nach?
Es besteht die Möglichkeit, dass man eine Technik erfindet, mittels welcher man diese gefährlichen Stoffe schneller abbauen kann und nicht nur einfach zwischenlagern kann. Also sprich, dass man sie eben nicht in ein Salzbergwerk reinstellt, sondern weiterverwendet, so lange, bis sie eigentlich nicht mehr so gefährlich sind, wie sie heute sind.
Okay. Hat es weitere Fragen zum Positionspapier Energie? Ja. Ich habe gerade da drunter.
Hallo, mein Name ist Cedric Meury. Ich habe eine Frage zu diesem Papier. Ich habe es mir durchgelesen. Also ich bin kein Energiepolitiker. Und ich habe gesehen, es ist von zwei Autoren geschrieben worden, von dir und Robby Baumer. Seid ihr Experten in diesem Bereich?
Ich bin kein Experte. Robby Baumer arbeitet bei einer Bundesorganisation und hat durch das mit Leuten oder mit Personen aus diesem Bereich auch kommuniziert und das angeschaut. Experten sind wir beide nicht.
Ja. Also es wurde zumindest gegengelesen von Leuten, welche damit zu tun haben.
So. Genau, es wurde gut bei Bundesorganisationen von Experten gegengelesen und ich habe es auch noch ein, zwei Personen gezeigt, die in diesem Bereich gutes Wissen haben.
Okay. Ich hatte beim Lesen ein bisschen das Gefühl, ja, es geht in alle Richtungen und man will alles Mögliche fordern und dann doch nicht. Und ist das irgendwie, in welche Richtung geht das? Aber es ist schwer zu beurteilen. Man sollte generell bei Positionspapieren ja ein bisschen Expertengruppen dazu holen und wirklich Positionen beziehen. Das habe ich ein bisschen vermisst bei diesem Papier. Ja. Ob man vielleicht nochmal eine Iteration anlegen könnte.
Dann. Ja. Es wurde absichtlich relativ offen gehalten, da man ja noch nicht weiß, was wirklich in Zukunft ist. Es soll eine Richtung vorgeben, in welche es gehen soll und nicht explizite politische Standpunkte fixieren. Also nicht sagen, bis 2050 wollen wir das nicht mehr, also keine Atomenergie mehr, sondern es soll sagen, es soll in die Richtung gehen, dass wir beispielsweise eben keine Atomenergie mehr wollen, aber alternative Modelle. Es soll dahin gehen, dass man sagt, die Natur ist uns wichtig, aber es sollen nicht einfach Ackerland mit Solarzellen überbaut werden oder auch der Heimatschutz ist wichtig, aber es soll nicht eine Dachlandschaft über der Energie stehen. Also es soll relativ offen sein, auch so, dass die Sektionen und Regionen natürlich individuell für sich nachher entscheiden können, wollen wir das jetzt oder eher nicht oder in welche Richtung wollen wir gehen.
Ja, bitte einfach nach vorne kommen zum Mikrofon und dann genau, können Sie die Frage formulieren. Ja, bitte.
Okay. Also ich habe hier die erste Seite mit den mehreren Punkten, finde ich grundsätzlich, mit denen kann ich gut leben. Entschuldigung, da die erste Seite mit dieser Liste mit mehreren Punkten kann ich grundsätzlich gut leben. Außer der erste Punkt, der sagt, es soll keine staatlichen Forderungen geben. Und der nächste Punkt ist gleich, Handel mit Energiepapieren soll untersagt werden, was eine staatliche Forderung und ein Gesetz ist. Und der Rest habe ich noch ein bisschen zu sehr, also es widerspricht sich. Also eine Energiegewinnung muss vollumfänglich beherrschbar sein. Das gilt ja noch nicht mal für das Feuer im Schmiede. Auch da gibt es hin und wieder Brände und wegen dem sollen wir doch nicht unbedingt darauf verzichten. Das ist teilweise ein bisschen zu extrem formuliert für meine Meinung. Und ebenso der Satz, es darf keine Verseuchung, Verschmutzung stattfinden. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Energieform gibt, die vollkommen ohne Verseuchung oder zumindest temporäre Verschmutzung stattfinden kann. Außer wir legen uns an die Sonne und versuchen Chlorophyll direkt und so, aber das, ja. Und das mit den Lobbys, also das Ding mit den Patenten, bin ich sicher einverstanden, dass hier die Energieplanung auf längerfristig geplant werden muss, aber ich denke nicht gegen bestehende Gesetze, sondern mit dem Fokus, dass die bestehenden Gesetze in diese Richtung geändert werden, sodass das alles sicher in einem legalen Rahmen bleibt. So, das wären so meine Punkte, die ich noch nicht ganz zufrieden bin mit dem Papier.
Genau, also zum ersten Punkt möchte ich gerne noch was sagen. Die erste Aussage ist ja, dass der Energieverbrauch vom Individuum verringert werden soll und nicht durch staatliche Förderung oder respektive staatliche Gesetze. Als Beispiel ist hier das Glühbirnenverbot anzuführen, wo uns als Volk explizit verboten wird, eine Glühbirne einzusetzen und wir die teuren und relativ giftigen Energiesparlampen brauchen sollen. Punkt 2 sagt aus, dass eigentlich die Wirtschaft selber, also sprich die Firmen, welche relativ schmutzig sind, relativ viele Abgase produzieren, bei denen, die können sich Energiepapiere kaufen, dass ihre CO2-Bilanz wieder stimmt. Das heißt, sie verbessern nichts, sondern sie kaufen einfach und auf dem Papier sieht es nachher super aus. Und das soll untersagt werden. Also das Volk selber soll die Freiheit haben, das zu machen, was sie wollen. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn etwas explizit schädlich ist, das soll natürlich schon unterboten werden oder verboten werden.
Lukas?
Also, mir ist aufgefallen, dass auf der ersten Seite diese Punkte, diese Forderungen nicht genau übereinstimmen mit den Forderungen, die dann auf den einzelnen Kapiteln kommen. Ich finde zum Teil auch, dass die Begrifflichkeiten sehr ungenau sind. Also da steht dann so von bestehenden Energien, aber man weiß nicht genau, was jetzt unter bestehenden Energien verstanden wird und so weiter. Und was mich auch ein bisschen stört, ist so, dass nicht, oder für mich Prioritäten ein bisschen falsch gesetzt werden oder keine Prioritäten sichtbar sind und einfach eine große Auflistung von unwichtigen und wichtigen Punkten. Ich finde grundsätzlich, das Papier geht in eine sehr gute Richtung und ich danke euch sehr für die Arbeit, aber ich habe das Gefühl, es wäre eigentlich besser, man würde nochmals einen Überarbeitungsdurchgang machen bis zur nächsten PV oder so und noch ein bisschen diese Ungenauigkeiten und was noch alles angesprochen wurde, aufzunehmen.
Danke für das Votum. Hat es weitere Anmerkungen, weitere Fragen zum Positionspapier? Jawohl. Okay, was für ein Änderungsantrag?
So.
Okay, Stefan, kannst du sie einblenden, weil ich habe noch keinen Zugriff.
Hallo?
Ja, aber du kannst schon mal dein Votum dagegen. Ja, aber kannst du schon dein Votum abgeben.
Ja, also eben, das Einzige, was mir sonst ein bisschen gefehlt hat, ist, dass er bei der Antriebstechnologie, zum Beispiel Kraftstoffzellen, also Fuel Cell mit dem Wasserstoffantrieb nicht einbezogen haben für den normalen Transportation und Verkehr. Und sonst finde ich es eigentlich relativ gut, dass man im Prinzip eben, also dass der Landschaftsschutz nicht aus Prinzip kann bestimmte Anlagen verbieten.
Gut, also zum Änderungsantrag, bitte.
Okay, okay. Oh, okay, jetzt funktioniert es wieder. Was mir... So. Was mich gestört hat, ist, Patente dürfen verletzt werden. Aber zurzeit ist es so, dass es Patente gibt. Und wir wollen ja nicht zu Straftaten aufrufen. Darum habe ich gedacht, das streichen wir raus. Und wenn wir das wirklich wollen, können wir das in einem Positionspapier über Patente und das Patentwesen allgemein hineinnehmen. Aber hier gehört es nicht hinein. Genauso wie das Zweite ist, alternative Energien dürfen nicht durch Lobbys oder Patente unterdrückt werden. Ich bin dafür, dass wir diesen Absatz streichen, denn er sagt nicht gerade viel aus. Hat jemand dazu noch Anmerkungen oder eine Frage?
Okay, dann würde ich sagen, zu dem Änderungsantrag, also ist es direkt etwas zum Änderungsantrag, Thomas? Okay, dann bitte kurz zum Änderungsantrag.
Ich bin gegen diesen Änderungsantrag, weil die Forderung ist, dass per
Okay, dann würde ich sagen, möchtest du noch was kurz dazu sagen zum Änderungsantrag? So, okay, gut, dann würde ich sagen, stimmen wir zuerst über den Änderungsantrag ab, weil der Änderungsantrag jetzt eingereicht wurde. Das heißt, wer ist dafür? Also wer ist für den Änderungsantrag am Positionspapier in der gerade eben präsentierten Form? Bitte hebe die grüne Hand. Das ist nur der Änderungsantrag, nicht das Positionspapier selbst. Also. Genau, das ist der Änderungsantrag. Forschungsergebnisse, also was heißt, ja, super. Man sieht ihn nicht. Soll das noch mal ein bisschen erklären? Ich werde ihn kurz vorlesen, sobald ich ihn sehe. Genau, also der Änderungsantrag bezieht sich dahin, dass bisher im Positionspapier verankert waren, Forschungsergebnisse müssen unter Open Data stehen, Patente dürfen verletzt werden. Alternative Energien dürfen nicht durch Lobbys oder Patente unterdrückt werden. Das war bisher im Positionspapier und neu quasi soll stehen, die beiden sollen ersetzt werden durch Forschungsergebnisse müssen unter Open Data stehen und der Rest wird gestrichen. Also wer ist damit einverstanden mit der Streichung der letzten Punkte? Der hebe jetzt bitte die grüne Karte. Okay. Ja, also wer einverstanden ist, hebt jetzt bitte die grüne Karte. Okay, wer ist dagegen, der hebt jetzt bitte die rote Karte. Jetzt zählen wir die roten. Okay. Und wer enthält sich der Stimme, der hebt jetzt bitte die weiße Karte. Und die gelbe. Okay, aus meiner Sicht ist der Änderungsantrag angenommen, weil die Anzahl der grünen Karten hat weit überwogen von den roten den Enthaltungen. Damit ist der Änderungsantrag angenommen. Set? Gut. Okay, also der Änderungsantrag quasi Heimatschutz quasi zu streichen. Wer ist? Wie bitte? Ja, nein, aber im Positionspapier. Okay. Genau, wer ist für den Änderungsantrag, wie ihn Seth gerade quasi präsentiert hat, der hebt bitte die grüne Karte. Wer ist gegen den Antrag? Der hebt bitte die rote Karte. Okay, wer enthält sich der Stimme? Bitte die Enthaltung. Okay. Gut, Stimmzähler, konntet ihr auszählen? Aus meiner Sicht. Also, der Änderungsantrag wurde abgelehnt. 8 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir fort. Und zwar. Ja.
Wenn ich will, dass wir das erste Thema verschieben.
Nein. Also, sagen wir so. Genau, also sagen wir so, es hat ja zwei Fragen. Einmal, also es hat ja grundsätzlich zwei Fragen. Einmal die Frage, und Stefan, könntest du bitte das Slide einblenden, wo der Antrag steht? Einmal die Frage, ob man grundsätzlich eine Position fassen möchte und die andere Frage, ob man das Positionspapier annehmen möchte. Möchte man jetzt grundsätzlich, dass quasi eine Position gefasst wird, dann kann man den einen Antrag annehmen, aber das Positionspapier erstmal ablehnen.
Verdammten Scheißdreck.
Also. Ja. Na, jetzt. Warte kurz. Genau. Also im Antrag für das Positionspapier wurden zwei Fragen gestellt. Und zwar erstens, soll die Piratenpartei Schweiz eine Position basierend auf diesem Papier fassen? Und zweitens, bist du für dieses Papier? Jetzt kam von Moira der Ordnungsantrag grundsätzlich auf eine Meinungsbildung. Und zwar könntest du, Moira, bitte ans Mikrofon gehen und die Frage für die Meinungsbildung.
Also die Frage zum Meinungsbild wäre, seid ihr grundsätzlich mal für oder eher gegen das Papier? Einfach damit wir mal eine Einsicht haben, wie das ungefähr aussieht hier.
Genau. Dann würde ich warten, dann würde ich zwei Fragen stellen. Grundsätzlich die Frage, möchte die Piratenpartei Schweiz ein Positionspapier erstellen, was den Bereich Energiepolitik umfasst? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre quasi, seid ihr grundsätzlich für oder gegen das Papier? Weil wenn ihr die erste Frage mit Ja beantwortet, dann ist es ein klarer Auftrag aus meiner Sicht, an dem Papier weiterzuarbeiten. Wenn ihr dann das Papier so verabschieden wollt, dann habt ihr auch das Papier verabschiedet. Und wenn nicht, dann wäre es der klare Auftrag, das Papier nochmals zu überarbeiten. Deshalb, erste Frage, möchte die Piratenpartei grundsätzlich ein Positionspapier erarbeiten, was die Energiepolitik umfasst? Da hebe ich jetzt bitte die grüne Hand. Und das ist die überwältigende Mehrheit. Dann die zweite Frage, wie sieht es aus mit dem aktuellen Positionspapier? Möchtet ihr das Positionspapier in dieser Form mit der Änderung quasi annehmen? Der hebe jetzt bitte die grüne Karte, zuerst die grüne. Okay, wer möchte das Positionspapier in der jetzigen Form ablehnen? Der hebe jetzt bitte die rote Karte. Ja, Ordnungsantrag auf. Wieso Ordnungsantrag auf Nichtantreten? Also, und jetzt quasi die Frage, wer möchte sich enthalten? Okay. Wie sieht das Ergebnis aus? Okay. Also 12 Ja-Stimmen für das Positionspapier, 24 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen, soweit ich das mitbekommen habe. Damit wäre das Positionspapier in der Form abgelehnt erstmal, aber mit dem klaren Auftrag, quasi das Positionspapier nochmals zu überarbeiten und wieder an die Piratenversammlung zu bringen. Ja, Jos?
Hallo zusammen. Ich möchte etwas sagen, das vielleicht wirklich wichtig sein könnte. Ich bin Leitung von der AG PPP. Und ihr müsst ein paar Sachen euch realisieren. Diese Arbeit entsteht aus freiwilliger Arbeit. Das sind Leute, die ihre Freizeit dafür aufopfern, um sich bezüglich Themen und Gedanken zu machen. Dieses Papier ist über mehrere Monate weg diskutiert worden, in mehrere Gremien, auch auf dem Forum sogar. Und es ist wirklich schwierig, um einen Auftrag zu geben an eine Person, um in seiner Freizeit quasi die Arbeit weiterzumachen. Das geht eigentlich ehrlich gesagt nicht, oder? Es wäre auch nicht sehr demokratisch, es wäre wie eine Strafe. Ein anderer Punkt ist, man sollte sich über solche Dokumente und solche Arbeit freuen. Die Dokumente sind nicht fix. Man kann selber daran mitarbeiten. Es gibt Leute, die sich über einzelne Wörter und einzelne Begriffe aufgeregt haben. wäre doch bitte letzten Dienstag oder vorletzten Dienstag oder vorvorletzten Dienstag mal online gekommen oder hätte ein Mail geschickt. Da wäre die Wortlaut schon geändert worden. Das heißt, es ist irgendwie nicht so cool, zum hier stehen und Kritik auf einzelne Bereiche zu üben, während ihr auch hätte mitarbeiten können. Weil eigentlich sollte es eine Arbeit sein von der gesamten, von allen, von uns, von als unserer Partei. Und jetzt wisst ihr, warum es so schwierig ist, um Positionspapiere zu schreiben. Weil wenn man hier steht und man präsentiert sein Dokument und man wird nachher zusammengeschissen, die Leute, die sagen, ja, das mache ich nachher nicht mehr. Die Chance, dass ihr ein anderes Positionspapier bekommt über Energie, ist relativ klein. Weil die Energie geht raus, oder? Ihr verbrennt so eure eigenen Leute, eure eigenen Kollegen, eure eigenen Mitglieder von der Partei. Und jetzt ist die Abstimmung gelaufen. Ich hoffe, dass die anderen Papieren, oder die anderen vier oder fünf Themen, die wir präsentieren, und das sind alles Positionspapiere, das ist eigentlich eine sehr gute Sache, da sollten wir stolz drauf sein. Das ist das erste Mal, dass die Piratenpartei Schweiz medienmäßig in der Lage sein könnte, zu sagen zu der Schweiz, wir sind nicht mehr eine Ein-Themen-Partei, oder? Wir beschäftigen uns mit mehreren Sachen. Und klar muss nicht alles hundertprozentig perfekt sein. Man kann ja noch eine Version 2 machen für das nächste Mal. Aber ich hoffe, überlegt euch bitte, um in diese Richtung die anderen Dokumente zu begutachten oder zur Kenntnis zu nehmen. Und sonst macht es nämlich keinen Sinn, um eine Arbeitsgruppe PPP zu haben.
Danke, Jos, für die Wortmeldung, die ich grundsätzlich selber sehr, sehr wertvoll finde. Deshalb auch der Aufruf an euch, bitte arbeitet an dem Positionspapier mit, so dass es in der nächsten Piratenversammlung aus meiner Sicht wiederkommen kann, und zwar in einer Form so, dass wir es annehmen können, dass wir alle hinter der Position stehen und stehen können. Seth, du hattest noch eine Wortmeldung. Ja.
Also ich möchte noch mal festhalten, es geht hier nicht um jemanden zusammenzuscheißen, also überhaupt gar nicht. Also möchte man noch mal sagen, die Arbeit ist absolut erwünscht und man freut sich darüber, oder ich freue mich darüber. Einige Passagen ein bisschen abzuändern ist, glaube ich, nicht allzu viel verlangt. Wir machen das alle freiwillig. Man darf auch in einer freiwilligen Arbeit Aufträge erteilen. Wenn sie dann nicht gemacht werden, dann haben wir Pech gehabt, aber okay, man darf es. Und betreffend der Arbeit im Vornherein, Jos, du bist auch im Vorstand, im Präsidium der Piratenpartei Schweiz. Und eines eurer oder deiner Aufträge wäre doch auch, Möglichkeiten zu schaffen im Vorfeld, dass alle daran mitarbeiten können. Was ich im Moment nicht das Gefühl habe, dass es existiert. Es gibt Arbeitsgruppen, es gibt das Forum, es gibt Meetings. Ich glaube, wir müssen da nochmal wie von vorne anfangen und schauen, wie können wir erreichen, dass wir alle Piraten überall ansprechen können dazu. Weil natürlich, ich kann ins Forum gehen, ich kann irgendwo reinstochen und versuchen herauszufinden, wo sind die Meetings, wo geschieht etwas. Aber es ist nicht ein formalisierter, standardisierter Prozess irgendwo vorhanden, dass ich kontaktiert worden bin oder dass eine Mail kam oder irgend sowas. Darum, Mitarbeit so früh wie möglich wäre absolut wünschenswert, dass wir da nicht solche Diskussionen führen, da bin ich mit dir sehr einverstanden. Aber wir müssen die Gefäße auch dafür haben.
Okay, danke für die Wortmeldung. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, hier heute an so einer Piratenversammlung ist natürlich auch der Ort, um so etwas zu diskutieren. Und wir sollten auch die Chance grundsätzlich wahrnehmen, das zu diskutieren. Und ich hoffe nicht, dass es so ein bisschen, wie du, Jos, das angetönt hast, dass es da bei, in Anführungszeichen, Verletzte gibt. So nach dem Motto, mein Positionspapier wurde zerrissen. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht unbedingt. Und ich hoffe, wir haben auch keine Verletzten zurückgelassen heute durch die Abstimmung. Und ich hoffe wirklich, dass alle motiviert weiterarbeiten.
Moira. Also nur kurz zur, dass man teilnehmen kann. Also ich meine, dieses Energiepapier wurde ausreichend früh an alle Basismitglieder zur Vernehmlassung ausgesandt. Ich weiß, das PDF im Anhang war defekt, aber die Antragskommission hat trotzdem dafür gesorgt, dass alle wissen, hey, da wird über Energie diskutiert. Wer es dann trotzdem noch braucht, den haben wir es auch nachgereicht. Wir haben es auch nochmal über die Coordination gesandt. Also der Aufruf zur Mitarbeit, der ging raus, und zwar an alle. Wir haben zwar Kritik dafür einsacken müssen, dass wir das rausgesandt haben, aber ich denke, die Ausrede, ich habe das nicht gewusst, die kann ich nicht gelten lassen.
Okay, ja, nächste Wortmeldung. Ja.
Ich wollte einfach nochmal nachfragen. Ich dachte, es ging bei dieser Abstimmung um eine Meinungsumfrage und noch nicht um das Papier abzuschmettern. Hat das irgendjemand anders verstanden? Das ging rein um die Meinungsbildung.
Okay.
Nur einfach ordentlich. Mhm.
Gut, das heißt, ja, bitte. Okay. Genau.
Ja, also mein Name ist Robby Balmer. Ich hätte mich vielleicht schon vorher melden sollen. Ich habe Lukas unterstützt. Mhm. Mir ist klar, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Das ist sicher so. Wir haben aber ein paar wichtige Punkte festgehalten. Wir haben festgehalten, dass Technologien nach Risiken evaluiert werden müssen in Zukunft und dass der Markt liberalisiert werden soll, also dass die Kunden ihren Stromanbieter zum Beispiel selber wählen können, solche Dinge, das denke ich, das ist wichtig. Das ist, teilweise muss man Analysen machen, teilweise sind es politische Positionen, das ist jetzt mal ein erster Schritt. Und ich denke, es ist eine gute Basis für weitere Arbeiten, aber ich sehe natürlich, dass hier noch viel mehr gemacht werden kann. Ihr müsst aber auch sehen, dass die Positionspapiere von anderen Parteien auch nicht perfekt sind. Also ihr könnt auch die gerne mal anschauen und auch da gibt es sicher noch Verbesserungspotenzial. Also ich kann mit dem leben, dass man weiterarbeitet, unterstütze auch Lukas gern dabei. Aber ich denke schon, dass wir ein paar wichtige Punkte jetzt schon mal festgehalten haben, die wir in der Zukunft vertreten können. Danke.
Okay, dann nächster Punkt. Ja.
Hello, Achille Piotti from Ticino. I'm happy to be here and I will speak in English. I can follow German, but definitely I cannot speak in Hochdeutsch. Now, I agree definitely there is a problem here with the procedures. On one hand, we have efficiency, and I perfectly agree with those who are engaging themselves to produce a very interesting article on energy, which I believe has to be generic as much as possible because it's very complex, the issue. On the other hand, there is legitimacy. Some people rightly say that they need to take part. I agree with this. However, how do you take part? There is a communication problem here, starting from your own web page, your own communication system. Information, intelligence doesn't arrive, and we are not aware of what's happening. So I totally agree that people need to make an effort, but before we should work on the procedures. And well, I think it's useless also to mention the language barrier. I don't agree with these language barriers, but definitely it's also a bit more difficult to follow an article in Hochdeutsch. I can read it,
yes.
But probably I don't belong to the majority who have some problems to follow some sophisticated content like this one.
Okay.
That's it. Thank you very much.
Thanks. Thanks for your speech. Okay. Gut, dann würde ich die Rednerliste schließen. Ihr beiden noch Wortmeldung und dann kommen wir mal zurück auf den Antrag. Bitte schön.
Ich habe zwei Inputs zuhanden der Schreiber des Positionspapiers. Also zuerst mal vielen Dank für die Vorlage und ich hoffe, ihr nehmt diese Diskussion in eine weitere Runde, damit eben das Diskussionspapier stärker wird. Zuerst, der erste Punkt betrifft den Handel mit Energiepapieren. Ich habe da den Eindruck, dass da ein bisschen eine Missinterpretation besteht. Also meiner Meinung nach ist der Handel mit Energiepapieren da, um den richtigen Preis für Umweltverschmutzung und entsprechend das Gegenteil für Energiesparen zu ermitteln. Und auch die Idee, dass Geld, das in die Energiesparen eingespiesen wird, in diese Kanäle, dass das möglichst effizient verwendet wird. Und es geht eben meiner Meinung nach, meines Wissens nach, nicht darum, mit dem Handel von Energiepapieren, dass die Firmen ihre Umweltschutzbilanz schönen können. Und aufgrund dieser Ansicht, also ich bitte die Schreiber des Positionspapiers, dieses Argument zu überprüfen und allenfalls eben ihre abrupte Ablehnung vom Handel von Energiepapieren allenfalls zu überdenken oder zu mildern. Und der andere Punkt, den ich gerne in ein solches Papier aufnehmen möchte oder aufgenommen sehen möchte, ist die Frage nach den Kosten. Wollen wir, dass die Kosten der Energie steigen, damit alternative Energieproduktionsformen mit der Zeit wirtschaftlich werden, auch wenn das auf Kosten des Wirtschaftswachstums und möglicherweise auf Kosten der Arbeitslosen oder der Beschäftigung geht. Das ist immer der zentrale Punkt bei Energie. Energie hat eine sehr starke unmittelbare Auswirkung auf Wirtschaftswachstum. Und wir möchten, auf der einen Seite möchten wir die Energiekosten steigen sehen, weil sehr viele Sachen sind nicht in den Energiepreisen eingerechnet. Umgekehrt aber geht das eben auf Kosten des Wirtschaftswachstums. Und in gewissen Phasen können wir uns das leisten, in anderen Phasen nicht. Und solche Überlegungen möchte ich gerne auch in ein solches überarbeitetes Energiepapier aufgenommen sehen.
Okay, danke schön für die Wortmeldung. Jetzt du.
Ich stelle den Antrag auf Nicht-Eintreten. Denn beim Meinungsbild hat man gesehen, dass sehr viele rote Karten oben waren und es gibt noch ein paar Unklarheiten. Und ich erkläre mich auch bereit, um am Positionspapier mitzuarbeiten, wenn wir es verschieben.
Gut, also dann haben wir den Ordnungsantrag auf Nicht-Eintreten betreffend Verabschiedung des Positionspapiers. Wer ist für den Ordnungsantrag? Der hebe jetzt bitte die grüne Karte. Die grüne. Okay. Wer ist gegen den Ordnungsantrag? Der hebt bitte die rote Karte. 6, 7. Wer enthält sich? 1. Gut, damit ist der Ordnungsantrag angenommen. Auf den Punkt der Tagesordnung wird nicht eingetreten. Und wir laden dich, Lukas, ein, das nochmal einzureichen bei der nächsten Piratenversammlung. Dankeschön. Gut, dann würden wir zum nächsten Punkt kommen, und zwar Redebeitrag zu einem Marktmodell zum Datenschutz. Und dazu würde ich gerne Alexander Nowotny auf die Bühne bitten und freue mich schon sehr drauf, einen spannenden Vortrag zu diesem Thema zu halten. Hallo. Du hast deine Disk geschrieben in dem Bereich? Okay.
Liebe Piratinnen, liebe Piraten, ich darf euch herzlich im Namen von Frau Universitätsprofessor Sarah Spiekermann begrüßen, welche heute leider hier nicht dabei sein kann. Mein Name ist Alexander Nowotny und wir arbeiten gemeinsam an der Wirtschaftsuniversität Wien an einer neuen Vision für den Datenschutz. Ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sein und unser neues Konzept für die Privatheit vorzustellen, und danke ganz besonders Pascal Glor, der das ermöglicht hat. Als ich gestern von Wien hierher geflogen bin, hat mich die Dame vom Bodenpersonal ganz herzlich begrüßt mit: Herr Nowotny, Sie sitzen immer am Fenster, möchten Sie auch für diesen Flug einen Fensterplatz haben? Und ich war ganz überrascht, dass sie das überhaupt wusste, habe mich dann aber sehr über diesen tollen Kundenservice gefreut und habe natürlich dankend angenommen. Wir sehen hier, dass diese Reichhaltigkeit an Informationen, die über uns, über unsere Person, aber auch über unsere Gesellschaft bereits existiert, ein ungeahntes Potenzial bietet. Es ist ja schließlich toll, wenn man den Platz im Flugzeug bekommt, den man eigentlich möchte. Dieser Informationsreichtum erlaubt uns, Unternehmen, aber auch der ganzen Gesellschaft, wesentlich informiertere und dadurch meistens auch bessere Entscheidungen zu treffen. Daten über das Verhalten von Menschen hilft uns in sehr verschiedenen Bereichen. In der Medizin, um Krankheiten besser zu erforschen, im Verkehrsbereich, um dem Verkehrschaos durch bessere Verkehrsanalysen besser zu lenken, aber auch beispielsweise, um Infrastruktur besser zu planen. Soziale Daten sind die Basis der digitalen Wirtschaft. Und wir nutzen diese Daten und werden sie auch in Zukunft weiter nutzen. Allerdings wird in der derzeitigen Debatte zwei Dinge sehr gerne vermischt. Nämlich der Unterschied zwischen sozialen Daten und persönlichen oder personenbezogenen Daten. Soziale Daten betreffen mehrere Personen, beziehungsweise mehrere Personen, die unbekannt sind. Das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite, personenbezogene oder persönliche Daten beziehen sich auf eine identifizierte Person. Was wir also brauchen, ist ein Markt, ein freier Markt an Informationen, aber nicht an personenbezogenen Informationen. So ein Markt, in dem diese Informationen frei verwendet werden können, wiederverwendet werden können, gehandelt werden können, verpackt, weiterverpackt, weitergegeben und so weiter. Und das Ganze, um neue Möglichkeiten zu öffnen, um Innovation zu fördern und letztendlich auch, um neue Geschäftsmodelle entwickeln zu können. Leider ist es in unserer heutigen Situation aber so, dass personenbezogene Daten für nicht vorhergesehene Zwecke verwendet werden und auch für Zwecke, für die anonymisierte soziale Daten auch völlig ausreichend wären. Ich gebe euch ein Beispiel. Also wenn man heute auf eine ganz normale Website geht, dann würde man als normaler Benutzer vielleicht auch schon die Information haben, dass das Browsing-Verhalten irgendwie getrackt wird, aufgezeichnet wird. Aber als ganz normaler Benutzer würde man annehmen, dass dieses Tracking genau eine Partei macht, nämlich der Website-Betreiber. Tatsächlich zeigt aber eine kürzliche Studie, die veröffentlicht wurde, dass im Durchschnitt über 56 Entitäten an dieser Datensammlung beteiligt sind. Und das ist einfach zu viel. Kein Mensch kann kontrollieren, was diese 56 mit unseren persönlichen Daten machen. Noch dazu, weil diese Entitäten für den Benutzer völlig unsichtbar sind. Leider passiert es dann häufig, dass die Daten in zweiter, dritter Stufe für Zwecke verwendet wurden, für die sie ursprünglich nicht vorhergesehen waren. Und die Daten werden dann gebündelt in große Datenbanken und anschließend weiterverkauft. Im deutschsprachigen Raum ist ein ganzer Markt an solchen Datenhändlern, Datenaggregatoren entstanden, die mit solchen Daten handeln und diese feil bieten. Gleichzeitig gehen aber diese Parteien, die unsere Daten haben, nicht besonders sorgfältig damit um. Datenmissbrauchsfälle steigen stetig an. Zumindest werden die Datenmissbrauchsfälle immer häufiger gemeldet. Was wir sicherlich nicht brauchen, sind völlig neue Gesetze. Wir haben genug Datenschutzgesetze. Es gibt in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich gibt es überall Datenschutzgesetze. Wir haben auf europäischer Ebene Datenschutzgesetze. Wir haben für die EU einen neuen Vorschlag für eine EU-Verordnung. Wir haben auf gesamteuropäischer Ebene die Konvention 108 Und auch im internationalen Bereich gibt es Richtlinien wie die OECD-Guidelines beispielsweise. Das Problem ist, dass Unternehmen diese bereits existierenden Regelungen nicht einhalten, weil sie größtenteils ungestraft davonkommen. Das Maximale, was passiert ist, dass man vielleicht verwarnt wird, aber zu einer echten Geldbuße oder Verurteilung kommt es äußerst selten. Darüber hinaus haben die Bürgerinnen und Bürger einen relativ schwierigen Zugang zu diesem Enforcement-System. Und man muss fast Experte sein, dass man hier beispielsweise eine Datenmissbrauchsbeschwerde auch einbringen kann. Was machen also nun die Unternehmen? Die haben nun erstens einmal freie Gelegenheit, die Daten zu sammeln, denn die informierte Zustimmung, die das Gesetz vorschreibt, die kann man sich relativ leicht besorgen. Und die Daten werden dann weitergegeben. Das ist alles unter Umständen völlig legal, aber wenn die Daten mal 2, 3 Stufen in so einem Markt weitergegeben wurden, dann verliert die Person, auf die sich die Daten beziehen, einfach die Kontrolle. Und das führt zu einem Vertrauensverlust. Viele Leute kennen sich nicht mehr aus, andere stoppen die Verwendung solcher Services und drehen sich einfach weg und es kommt zu einem Verlust an Kaufkraft in diesem Bereich. Wir versuchen nun, diese Unordnung ein bisschen in eine Struktur zu bringen und ein neues Drei-Stufen-Modell für persönliche Datenmärkte vorzuschlagen. Dieses Modell besteht aus drei Marktbereichen. Der erste Bereich ist der Beziehungsraum, wo es zum Datenaustausch zwischen einer Person und einem einzigen Geschäftspartner kommt. Der zweite Raum ist der Dienstleistungsraum, wo Daten von einem Geschäftspartner an eine weitere Stufe von externen Dienstleistern weitergegeben werden kann. Diese Dienstleister brauchen wir heute in einer Welt der verteilten Datenverarbeitung. Aber dann ist Schluss. Dann gibt es eine klare Anonymitätsgrenze zum weiteren Markt für persönliche Daten. Nur Daten, die hinreichend anonymisiert und aggregiert wurden, können weiterverwendet werden in beliebiger Art und Weise und stehen dann der Allgemeinheit zur Verfügung. Es ergeben sich also zwei Bereiche. Ein Bereich, in dem ein sehr stark regulierter Austausch von persönlichen Daten stattfindet und ein Marktbereich, wo es einen freien Austausch gibt. Unser Modell ordnet den Akteuren, die in so einem Markt für persönliche Daten auftreten, klare Rechte und Pflichten zu. Und im Folgenden möchte ich nun auf diese einzelnen Rechte und Pflichten, die wesentlich sind, um das Funktionieren so eines Marktes zu ermöglichen, kurz eingehen. Die erste Marktstufe in unserem Modell ist der Beziehungsraum. Und dieser stellt das Vertrauen zwischen den Individuen in die Dienste, die persönlichen Daten verwenden und den Unternehmen, den Geschäftspartnern wieder her. Persönliche Daten, das kann man sich so ähnlich vorstellen wie Familiensilber. Man hat eine sehr persönliche Beziehung dazu. Und es ist auch so, dass man das Familiensilber, was man geerbt hat zum Beispiel, das sollte man nicht verkaufen, weil wenn man das tut, wird man meistens mit sozialer Verachtung bestraft. Ja, das ist etwas, was wir eigentlich nicht gut heißen. Trotzdem ist es aber so, dass man dieses Familiensilber irgendwie einsetzen kann. Man kann es nutzen, beispielsweise bei einem gemütlichen Abendessen kommen Gäste, bringen ein Geschenk mit, eine kleine Aufmerksamkeit und dann wird von diesem Familiensilber gegessen und ja, alle haben Freude, alle haben Spaß. So ähnlich ist es auch mit persönlichen Daten. Es soll nicht möglich sein, aufgrund der stark persönlichkeitsorientierten Komponente, dass man seine eigenen Daten verkaufen kann. Aber man kann gegen einen fairen Austausch, gegen einen fairen Nutzen die Nutzung dieser Daten anderen erlauben. Das, was wir also Personen wirklich geben wollen, ist ein Recht an ihren eigenen Daten. So ähnlich wie ein Art eigentumsähnliches Recht. Nun, um diese Nutzung von persönlichen Daten zu ermöglichen, muss das Datennutzungsrecht zwischen der betroffenen Person und dem Geschäftspartner explizit vereinbart werden. In anderen Worten, die Person muss ihre informierte Zustimmung geben. Diese Vereinbarung wird in einem elektronischen Nutzungsvertrag festgehalten und diesen Vertrag nennen wir ganz einfach Personal Data Usage Policy, aber der ist sehr wichtig, um die Nutzung später nachvollziehbar zu machen. Darüber hinaus soll es nur mehr einen ganz sichtbaren Geschäftspartner geben, der an der Datensammlung beteiligt ist, denn dann weiß man, an wen man seine Daten weitergibt. Und kann letztendlich dann auch Vertrauen aufbauen. Was wir nicht wollen, ist, dass diese 56 Entitäten daran beteiligt sind. Im Gegenzug dafür, dass dieser Geschäftspartner die Daten jedoch nutzen kann, er zieht ja letztendlich auch den Profit, den Nutzen daraus, ist es so, dass dieser Geschäftspartner für die Daten verantwortlich ist. Das heißt, es soll eine gesetzliche Haftbarkeit verankert werden und sollte es zu einem Datenmissbrauch kommen, dann soll im Enforcement-Weg ein ganz, ganz einfaches Rechtsweg zur Verfügung stehen, wo man im Zivilrechtsweg über ordentliche Gerichte zu seinem Recht an den eigenen Daten kommen kann. Um diese Sichtbarkeit nun zu ermöglichen und dem Kunden auch eine echte Wahlmöglichkeit hinsichtlich seiner eigenen Daten zu geben, verlangen wir, dass Service- und Informationsaustausch ganz klar getrennt werden. Nehmen wir das Beispiel einer Suchmaschine. Für dieses Beispiel könnte es unter Umständen drei Optionen geben. Hier ganz rechts sehen wir die Option, wie sie bisher ist. Eine Suchmaschine, die personalisierte Suchergebnisse und personalisierte Werbung anbietet. Und dieser Dienst ist gratis. Das heißt, was passiert ist, wir bezahlen mit unseren Daten für diesen Service. Dann gibt es heute bereits bei einigen ganz wenigen Anbietern bereits eine zweite Version, eine werbefreie Option. Hier bekommt man die personalisierten Suchergebnisse, aber keine Werbung und bezahlt unter Umständen einen Betrag Y dafür. Wir fordern aber, dass es noch eine dritte Option gibt, eine datenschutzfreundliche Produktoption, in der die Suchbegriffe, die man eingibt, sofort gelöscht werden und diese Option auch sofort als Standardoption ausgewählt ist. Das heißt, wenn man sich dafür entscheidet, seine Daten weiterzugeben, dann muss man dem explizit zustimmen. Diese Option, die datenschutzfreundliche Option, muss aber, sofern das ohne Person ident mit den anderen Optionen sein. Denn sonst könnte ja ein Anbieter kommen und mir ein faules Service als datenschutzfreundliches Service, das überhaupt nicht funktioniert, anbieten und ich bin wieder gezwungen, meine Daten preiszugeben, um eine Suche durchzuführen. Das heißt, diese Option muss non-discriminatory sein, sowohl im Hinblick auf die Qualität als auch auf den Preis. Zusammenfassend kann man also sagen, wir brauchen identifizierte 1:1 Geschäftsbeziehungen mit sichtbaren Geschäftspartnern, eine privatsphärefreundliche Produktoption verpflichtend und als Standard und für Personen ein Recht an ihren eigenen Daten. Diese 1:1 Regel ist aber in unserer heutigen Informationswirtschaft schwierig durchzusetzen, denn tatsächlich funktioniert so, dass Datenverarbeitung verteilt stattfindet. Es sind externe Dienstleister beteiligt, beispielsweise Cloud Service Provider. Und deswegen brauchen wir noch einen Mechanismus, wie wir auch an, wie wir die Serviceerbringung hier ermöglichen können, ohne dass wir ein allzu hohes Datenschutzrisiko eingehen. Der Service Space reduziert daher die Anzahl der Weitergabestufen von persönlichen Daten auf genau eine. Der Geschäftspartner darf kontrolliert an seine externen Zulieferer die Daten weitergeben. Die dürfen die nur für diesen Zweck der Geschäftsbeziehung, für sonst nichts verwenden. Und dadurch wird verhindert, dass persönliche Daten in einem undurchsichtigen Netzwerk an Unternehmen verschwinden, letztendlich zu Aggregatoren kommen und dann letztendlich am Markt landen und die Personen, auf die sich die Daten beziehen, die Kontrolle verlieren. Wenn die persönlichen Daten nun innerhalb jener Sphäre verbleiben, für die sie ursprünglich gesammelt wurden, dann nennen wir das kontextuelle Integrität. Und das ist, was wir eigentlich erzielen wollen. Wir wollen, dass die Daten immer im Kontext der ursprünglichen Beziehung, ursprünglichen Geschäfts, für das sie gesammelt wurden, verbleiben. Darüber hinaus, damit das funktioniert, damit wir das auch nachprüfen können, sollen betroffene Personen und natürlich auch Datenschutzbehörden nachverfolgen können, wie Unternehmen die Daten verwenden. Und das kann man mit Hilfe eines Accountability-Systems realisieren. Es wird jede Datenverwendung nachverfolgbar und sollte es zu einem Datenmissbrauch kommen, kann man jederzeit gegen den Nutzungsvertrag prüfen, ob die Daten ordnungsgemäß eingesetzt wurden. Dieses Konzept wurde bereits von Professor Kai Rannenberg aus Deutschland entwickelt. Er sagt, Information governs itself. Durch diesen Vertrag, der an die Daten angeheftet ist, können sich die Daten quasi selbst steuern, selbst kontrollieren. Aber wie kommen wir nun zu diesem Reichtum an Informationen, den ich zuerst angesprochen habe, zu einem Markt für soziale Daten, ohne unsere Privatsphäre aufs Spiel zu setzen? Und das macht unsere dritte Marktstufe, der Informationsraum. In diesem Markt ist der freie Austausch von Informationen möglich. Man kann soziale Daten bündeln, verkaufen, weitergeben, aber immer unter dem Schutz der Anonymität. Das heißt, sobald Daten aus diesem Kontext der Geschäftsbeziehung in den Markt gelangen, müssen sie anonymisiert werden, beispielsweise durch Aggregation, durch ausreichend große Aggregation, und Unternehmen müssen auch nachweisen können, dass die Anonymität hier ausreichend sichergestellt ist. Hält sich jemand nicht an diese Regel, an diese Anonymitätsregel, dann müssen wir das Enforcement-System verbessern. Es muss klare Sanktionen geben, was passiert, wenn ein Datenmissbrauch auftritt. Hier ist die derzeitige Gesetzeslage einfach zu schwach und die Sanktionsmechanismen zu zahnlos. Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich eine Art 7-Punkte-Plan ergibt, um persönliche Datenmärkte so umzugestalten, dass sie dem Erfordernis der Privatsphäre gerecht werden. Der wichtigste Punkt ist, dass man Personen ein Recht an ihren Daten gibt, eine Art eigentumsähnliches Recht. Darüber hinaus soll es sichtbare 1-zu-1-Beziehungen geben zwischen den Personen und den Geschäftspartnern, wobei diese Geschäftspartner, da sie den Nutzen ziehen, verantwortlich und haftbar für die Daten sein sollen. Nur so können wir auch über externe Dienstleister, die wir unter Umständen zur Erbringung der Produktleistungen benötigen, kontextuelle Integrität hergestellt werden. Und dafür brauchen wir ein technisches Accountability-System, mit dem wir das nachverfolgen können. Die Sichtbarkeit wird durch eine Trennung von Informations- und Service-Diensten realisiert, und wir brauchen eine standardisierte, datenschutzfreundliche Produktoption, die verpflichtend angeboten werden muss. Wenn das alles vorliegt, dann können wir auch Daten hinreichend anonymisieren und einem freien Markt zur Verfügung stellen. Dieser 7-Punkte-Plan letztendlich wird uns in eine innovationsstarke, aber datenschutzfreundliche Zukunft bringen.